Du hörst einen Beitrag, den AbonnentInnen von der Republik finanziert haben. Mit einem Abo unterstützt auch du unabhängigen Journalismus.
Der Portier des Hotels Albula wundert sich, dass der Gast aus Zimmer 19 weder zum Frühstück noch zum Mittagessen erschienen ist. Er schaut im Zimmer nach und findet Jakobus de Müll tot im Bett, erdrosselt und mit einem Knebel im Mund. Auf dem Tisch liegt ein ausgeklappter Reiseführer. Darin steht von Hand geschrieben: Schwule leben nicht lange.
Das ist Mord im Männermilieu. Ein Podcast über Verbrechen an schwulen Männern der 50er und 60er Jahre und darüber, was sie auslösten. Mit Alexander Wenger und Michael Rürk. Folge 6: Tödlicher Städtetrip.
September 1969. Jakobus de Müll sitzt im Zug von Amersfoort in den Niederlanden nach Zürich. Der 34-jährige Niederländer ist Beamter. Er hat eine Halbglatze, trägt Brille und ist rasiert. Im Gepäck ein fünfstelliger Geldbetrag. Er hat vermutlich geerbt und möchte das Geld auf einer Schweizer Bank deponieren. Jakobus de Müll ist schwul und Mitglied eines niederländischen homosexuellen Vereins. Mit dabei hat er den Reiseführer EOS Guide. Darin finden sich Adressen von schwulen Bars und Clubs in der Schweiz. Zürich genießt über die Landesgrenzen hinweg einen Ruf als offene, liberale Stadt. Im Niederdorf, der Altstadt von Zürich, gibt es verschiedene Lokalitäten, wie zum Beispiel das Pigalle an der Marktgasse oder den Barfüßer an der Spitalgasse.
Zu einer Destination für schwule Touristen wird Zürich bereits nach dem Zweiten Weltkrieg. Alliierte Soldaten kommen auf Urlaub aus Deutschland oder Italien in die Limmatstadt. Eines ihrer bevorzugten Lokale ist die Mary's Oldtimers Bar, geführt von der resoluten Bardame Mary Lang. Sie führt ein strenges Regime und lässt nur hinein, wen sie will. Auch als in den 1960er Jahren in vielen lokalen Razzien durchgeführt werden, bleibt die Oldtimers Bar verschont. Zu jener Zeit, also ab den 1960er Jahren, lockt das liberale Zürich auch viele aus dem nördlichen Nachbarland an. Der Zeitzeuge Franz Freuler, damals in seinen 20ern, erinnert sich.
In den 60er Jahren war das noch der Fall, vor allem natürlich eben, weil Deutschland ja immer noch den Strafparagraphen hatte. Das hat viele Deutsche übers Wochenende in Zürich gehabt. Ja. Die haben dann halt in Hotels oder bei jemandem, viele sind gekommen und haben es einfach darauf ankommen lassen. Wenn einer etwas gut ausgesehen hat, hat er natürlich keine Probleme, oder?
Diese Strahlkraft von Zürich als Gay-Metropole lässt mit den Jahren etwas nach. Denn auch in anderen Ländern Europas entkrampft sich der Umgang mit Homosexualität langsam. So bleibt der berüchtigte Schwulenparagraf 175 in Deutschland zwar bis zur Wiedervereinigung bestehen, doch angewandt wird er immer seltener. Vor allem aber schlägt die 68er-Bewegung auch hierzulande ein wie eine Bombe. Und mit ihr der Ruf nach gesellschaftlichen Reformen, nach Feminismus. Und im Windschatten der 68er-Bewegung entwickelt sich, wenn auch sehr langsam, ein neues schwules und lesbisches Selbstbewusstsein.
Der niederländische Tourist Jakobus de Müll kommt in Zürich an und checkt ins Hotel ein. Am Abend tourt er durch die Zürcher Schwulenbars. Er schließt mit mehreren Männern Bekanntschaften. Gegen Mitternacht peilt er einen Strichplatz an. Hier trifft der 34-Jährige auf zwei junge Schweizer. Es sind Didio S., knapp 17 Jahre alt und 1,69 Meter groß. Er ist schlank und hat hellblaue Augen. Didio sieht mit seinen dunkelblonden, zur Seite gegelten Haaren aus wie ein braver Junge. Er wohnt in der Nähe der Stadt Zürich und ist Kochlehrling. Der zweite Jugendliche ist Willi E. Er ist knapp 17 Jahre alt, 1,76 Meter groß, schlank, hat dunkelbraune Kulleraugen, schwarzes Haar und ein liebliches Gesicht. Er kommt aus dem benachbarten Kanton Aargau und macht eine Lehre als Verkäufer. Davor hat er zwei Ausbildungen abgebrochen. Jakobus de Müll spricht die zwei minderjährigen Männer am Strichplatz an und trinkt mit ihnen Bier. Der Tourist lädt Didio und Willi zu sich ins Hotel ein. Die beiden Jugendlichen fragen ihn, was finanziell für sie herausschaue. Offenbar werden sie sich einig. Gemeinsam gehen sie gegen Mitternacht ins Hotel Albula. Im Zimmer macht de Müll, wie der Tagesanzeiger schreibt, eine unzüchtige Handlung. Einer der Jugendlichen, wer ist unklar, reagiert reflexartig und prügelt auf den Touristen ein. Ein Schlag trifft das rechte Auge. Die Täter versuchen ihn mit dem Kabel des Rasierapparates zu erdrosseln. Weil das Kabel zu kurz ist, schlingen sie noch ein Leibchen um den Hals. Sie stopfen ihm einen Socken als Knebel in den Mund. Jakobus de Müll stirbt im Hotelzimmer 19. Mit einem Stift schreibt Didio einen Satz in den aufgeklappten Reiseführer. Schwule leben nicht lange.
Der Mord am niederländischen Touristen löst die mittlerweile übliche sensationsgetriebene Berichterstattung aus. Diesmal ist es der Landesring der Unabhängigen, LDU. Die Partei von Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler, die politisches Kapital aus der Tat schlagen will. Die Partei fordert eine härtere Gangart gegenüber Homosexuellen und plant eine Petition. Zur Lancierung veranstaltet die Partei eine öffentliche Diskussionsveranstaltung. Der heute 92-jährige Aktivist Ernst Ostertag hat sich jahrelang bereits in der schwulen Organisation Der Kreis engagiert. Er und andere Männer besuchen die LDU-Veranstaltung. Der Saal sei voll gewesen, erinnert sich Ostertag. Die Leute seien an den Wänden entlang gestanden. Der Abend beginnt mit der Erwähnung des Mordes am jungen Holländer. Zeitungsberichte werden gezeigt, wie sich Ostertag erinnert.
Dann stand aber jemand auf und sagte, eigentlich müsste man anders, das sind auch Bürger. Und die haben eigentlich nichts mit dem Gesetz verbrochen. Dann haben sich einige von uns gemeldet, ich habe mich nicht getraut. Und einer hat gesagt, ich bin selber schwul. Und ich möchte euch das und das sagen, von meinem Leben. Und das war ganz still. Und die Leute hörten zu. Und dann kamen andere und sie sagten, ja, wir verstehen das. Und wieder einer sagte, ich bin auch schwul. Also da hat es langsam gekippt.
Es ist das erste Mal, dass sich in Zürich Schwule öffentlich vor einer Menschenmenge zu Wort melden. Und sie werden weder verjagt noch ausgebuht. Im Gegenteil, die Leute hören zu und zeigen Verständnis. Diese Wendung bringt die Pläne des Landesrings gehörig durcheinander.
Der Vorsitzende, der extra noch Redner hatte, die nun hetzen sollten, der hat seine Sachen, das habe ich gesehen, zusammengelegt und da war offenbar auch diese Petition dabei, in die Mappe gesteckt. Und es hat keine Petition, nichts gegeben. Das war so ein erstes Zeichen, dass sich endlich etwas öffnet.
Im selben Jahr, 1968, kommt es in New York zu den berühmten Stonewall-Krawallen. Angehörige der LGBT-Community und die Polizei liefern sich in der Christopher Street Straßenschlachten. Sie werden zum Symbol für den Aufbruch. Der Christopher Street Day wird nach und nach in vielen Städten Europas zum Sinnbild des Aufstandes der sexuellen Minderheiten.
Zwölf Detektive suchen die Mörder von Jakobus de Müll. Wer hat den Tourist getötet? Die Polizei befragt Gäste in schwulen Bars. Diese berichten, dass Didio und Willi ihnen von einem Mord erzählt haben. Doch sie haben ihnen anfangs nicht geglaubt. Die Polizei startet eine Großfahndung. Weitere Zeugen rufen bei der Boulevardzeitung Blick an und verraten die Namen der jungen Männer. Journalisten steigen in die Suche ein. Die Presse veröffentlicht Fahndungsbilder. 4 Tage nach dem Mord erkennt ein Passant Didier und Willi in Basel. Sie sitzen auf der Terrasse eines Hotels beim Mittagessen. Sie sind per Autostopp und Bahn nach Basel gereist. Sie werden verhaftet und nach Zürich auf den Polizeiposten gebracht. In den Verhören gestehen sie die Tat und verpfeifen sich gegenseitig. Die beiden Burschen kommen vor das Jugendgericht. Der Prozess findet aufgrund ihrer Minderjährigkeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Sie werden beide wegen Mordes verurteilt. Die Strafe: 3 Jahre Erziehungsanstalt, verlängerbar auf bis zu 10 Jahre. Das ist die Höchststrafe nach dem damaligen Jugendstrafrecht.
Dieser Mord bleibt nicht das letzte Verbrechen an einem schwulen Mann. Auch in den Jahren und Jahrzehnten danach kommt es zu Überfällen, Erpressungen, sogar Morden. Doch die Medien zeigen nicht mehr reflexartig mit dem Finger auf die Opfer. Im Zuge der 68er-Bewegung gründen Schwule und Lesben in vielen Städten neue Organisationen, sogenannte homosexuelle Arbeitsgruppen. Viele davon existieren heute noch, zum Teil unter denselben, zum Teil unter neuen Namen. 1978 findet die erste Telearena zum Thema Homosexualität statt, eine große politische Diskussionssendung am Schweizer Fernsehen. Zum ersten Mal treten dort Lesben und Schwule vor einem großen TV-Publikum auf. Einige verhüllen mit Masken ihre Gesichter. Nur wenige Monate später und 9 Jahre nach den Krawallen an der Christopher Street in New York veranstalten die Zürcher Schwulen- und Lesbenvereine den ersten Zürcher CSD, den Christopher Street Day. Ihre zentrale Forderung: die Abschaffung des polizeilichen Schwulenregisters. Die AktivistInnen bauen an der Bahnhofstraße einen Stand auf, mit dabei auch Ernst Ostertag. Mit einer Petition wollen sie auf Unterschriftenjagd gehen. Erst zögern sie, dann sprechen sie die Menschen an.
Das war unglaublich. Also das hat Wellen geschlagen. Leute sind nachher zu uns gekommen, ja, an den Stand gekommen. Ja, ich habe gehört, eine Petition, so, ja, das unterschreibe ich auch. Und das war so wie ein Aha-Erlebnis für alle. Und wir haben über 5000 Unterschriften in diesen paar wenigen Stunden gesammelt.
Über Medien und Politik halten die AktivistInnen den Druck auf die Stadtregierung aufrecht. Rund ein halbes Jahr später gibt der Stadtzürcher Polizeivorsteher Hans Frick die Abschaffung und Vernichtung des Registers bekannt. An einer Medienkonferenz resümiert er: Wir haben ja in den letzten Jahren einige Tötungsdelikte im homosexuellen Milieu gehabt. Und nach Angaben des Chefs der Kriminalpolizei hat das Register bei der Aufklärung solcher Fälle nichts gebracht. 2 Jahrzehnte der Repression, der Razzien, Hausbesuche und Massenregistrierung. Und alles war, salopp ausgedrückt, für die Katz. Im September 2002 sagt die Stimmbevölkerung des Kantons Zürich Ja zum Partnerschaftsgesetz für gleichgeschlechtliche Paare. Die ersten, die danach auf dem Standesamt erscheinen, sind Ernst Ostertag und sein Partner Rübi Rapp. Im Januar 2007 tritt ein schweizweites Partnerschaftsgesetz in Kraft. Im Kanton Zürich sind es Franz Freuler und sein langjähriger Freund, die als erstes Paar ihre Beziehung eintragen lassen. Damals ist Freuler bereits ein wichtiger Kopf in der Zürcher Stadtverwaltung. Er ist nun Chef des städtischen Zivilschutzes. Offen schwul besetzt er ausgerechnet in dem Departement eine Kommandostelle, das viele Jahre lang Jagd auf Homosexuelle gemacht hat. Und im vergangenen September 2021 sagt die Schweiz Ja zur Ehe für alle. Was als Kampf gegen polizeiliche Repression begonnen hat, findet mit dem Abbau der rechtlichen Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Bisexuellen ein vorläufiges Ende.
Da Das war der letzte Fall von Mord im Männermilieu. Erfahren Sie in der Making-of-Folge von uns Autoren, wie die Idee entstand, wie wir recherchiert haben und warum wir den Mördern sogar Briefe geschickt haben.
Das Team hinter dem Podcast: Autoren Alexander Wenger und Michael Rüegg, Produktion Marco Di Nardo, Regie Patrick Fenitz, Musik und Schnitt Daniel Hobi, Cover-Illustration Thomas Ott, Art Director Sven Gallinelli.
Eine Produktion der Republik, dem digitalen Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Dieses Projekt wurde finanziell unterstützt durch Heinrich Hössli Stiftung, Migro Kulturprozent, Katholische Kirche im Kanton Zürich, Sebastiana Stiftung und investigativ.ch, Recherchefonds der Gottlieb- und Hans-Vogt-Stiftung.
Ein Dank geht an Schwulenarchiv Schweiz, Schweizerisches Sozialarchiv, Staatsarchiv des Kantons Zürich und Stadtarchiv der Stadt Zürich. Mehr Informationen zum Podcast auf www.republik.ch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Republik, dem digitalen Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Sie sind bereits Mitglied? Dann Dankeschön. Und falls nicht, lernen Sie uns kennen. Wir sind komplett werbefrei und werden von unseren Mitgliedern und Abonnentinnen finanziert. Unter republik.ch/hallo erhalten Sie für 21 Tage einen kostenlosen Zugang zu allen Artikeln und Podcasts auf republik.ch, in der Republik-App und als Newsletter.